Das ist so ein Montag, wo alles anders ist. Wir haben nämlich einen wunderbaren Gast heute, einen Podcaster, den wir beide sehr schätzen, Veggie und ich. Und was mich total freut, ist, dass an einem Tag, wobei er in München dann schon Meister ist, dass unser Gast auf jeden Fall heute kommt mit einem Borussia Dortmund-Trikot, Sonderbeflockung von Nico Schlotterbeck hinten drauf zur Vertragsverlängerung. Ich glaube, das hat er sich immer schon gewünscht und jetzt hat er sich den Traum endlich erfüllt. Herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast, lieber Conny Küpper.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Und ich merke, meine Aussage zum Schlotterbeck-Deal ist auch bei euch angekommen.
Definitiv, definitiv. Und ich finde, das sieht hervorragend aus, das Trikot bei dir. Also gerade Mit diesem Sonderbeflockung ist wirklich...
Man muss ganz ehrlich sagen, er ist ja echt ein knackiger Typ. Also der hat nicht nur eine geile Stimme und ist ein überragender Kommentator, sondern Corny, wenn du ihn siehst, ich habe teilweise im Studio früher mit ihm Auslosungen zusammen moderiert, da ist einfach, das ist einfach dann Stahl neben dir, dem passt dieses Trikot richtig gut.
Also ich nehme jetzt mal an, dass ihr kein Videopodcast seid, weil sonst würden die Leute ja direkt sehen, dass ihr ihnen einen Bären aufbummt. ihr seid beide toll angezogen, ich habe die Trainingsjacke an, sitze in Dortmund und ich habe mir gedacht, muss das wirklich sein, dass ich an dem Tag, an dem Thomas Wagner das Nordderby verliert, zu Gast bin in eurem Podcast? Hätten wir da nicht ein besseres Timing finden können?
Warum hast du eigentlich eine grüne Jacke an, wie ich das gerade so sehe?
Versteckte Botschaft.
Ich habe gedacht, ich trage lieber schwarz, passend zu wohl dem Tag heute.
Hab nicht nachgedacht.
Ja, aber ich finde, Thomas, wenn man denn schon wirklich an so einem Tag, wo es dir wirklich merklich schlecht geht und Nico Schlotterbeck Sondertrikots per Newsletter vertickt, dann braucht es doch vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, das ist wirklich sehr selten, dass wir Gäste haben und ich bin sehr, sehr glücklich, lieber Conny, dass du uns joinst heute an diesem glorreichen Tag, wo der glorreiche FC Bayern München Meister geworden ist. Danke nochmal, dass du da bist und Viertelstunde Fußball ist zumindest bei mir und bei vielen, vielen Tausenden von Menschen da draußen gesetzt, den du ja schon seit, wie viele Jahren machst du den Podcast jetzt schon?
Wir beenden jetzt das vierte Jahr. Danke für die lieben Worte. Tatsächlich, wir schaffen es da immer wieder, ein paar Themen zu finden bei Kevin am Küchentisch. Anfangs waren wir wirklich nur eine Viertelstunde, inzwischen ist es eine Dreiviertelstunde und ab und zu kommt auch mal was bei rum.
Wie ist es, ich muss mal fragen, weil ich ja selber auch so ein Medienkind bin und mein Vater auch beim Radio war und ich dann irgendwann auch gedacht habe, ich muss das tun. Also uns verbindet da was, irgendwie die Sensation Medien oder die Faszination Medien und wenn Papa das macht, muss einmal drauf eingehen, Flutlicht Freitag ist ja gesetzt bei euch, machst du zusammen mit deinem Vater.
Richtig.
Bei Sky, jetzt auch wieder gesehen, in voller Länge ausgekostet, jetzt am Freitag meines Lieblingsvereins, dem 1. FC Köln. Euch beide, wie ist das so? Wenn muss man einfach mal ganz stumpf die Frage stellen, wenn ihr da Vater und Sohn miteinander kommentiert.
Also wir wussten anfangs auch nicht genau, was uns da erwartet. Unser erstes Spiel war ja Anfang der Saison im Volkspark, der HSV, das erste Heimspiel nach Wiederaufstieg gegen St. Pauli. Und ich kommentiere das erste Mal mit Vater zusammen 90 Minuten. Das haben wir davor noch nie gemacht und wir haben uns natürlich so ein bisschen abgesprochen, wie schaffen wir es, dass wir möglichst wenig gleichzeitig reden oder gleichzeitig anfangen zu sprechen. Wie schaffen wir es, dass wir ungefähr den gleichen Sprechanteil haben? Und das haben wir dann irgendwie relativ gut eingependelt, würde ich sagen. Und bislang kein Streit entstanden innerhalb der Familie. Wir gehen immer noch zusammen frühstücken. Und fernab vom Arbeitstechnischen muss ich wirklich sagen, es ist absolut großartig. Also wir hatten letztens wieder 120 Minuten Verspätung mit der Bahn, ist aber überhaupt kein Problem, weil wir sitzen zusammen am Tisch. Vater, soll ich noch einen Kaffee aus dem Bordbistro holen? Na klar. Wir frühstücken morgens in den Hotels dieses Landes. Ich muss wirklich sagen, wir beide genießen das sehr, auch abseits der 90 Minuten.
Sehr, sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir das einmal abgeräumt und kümmern uns um...
Ja, übrigens, Mike, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, nur kurz by the way, die haben ja noch einen dritten in der Familie, der Alex, auch ein Kollege, mit dem ich bei Magenta zusammenarbeite, auch ein überragender Küpper, also das muss man mal sagen, dieser Name und diese Familie steht einfach für Qualität und deshalb sind sie natürlich bei uns, logisch.
Absolut.
Bei uns und dann müssen wir natürlich auch noch Katharina erwähnen, meine Schwester ist Ressortleiterin vom BVB bei Ruhr24, das heißt... Familie Fußball, der Podcast-Name, der hat schon eine gewisse Berechtigung.
Das ist Wahnsinn. Und dann findest du Zeit, um mit uns über die Meisterschaft zu reden.
Das immer doch. In München. Immer doch.
Was halten wir davon? Ich habe irgendwann letzte Folge gesagt zum Thomas, also so langsam wird es unheimlich, weil so langsam finde ich die Bayern irgendwie likable, habe ich gesagt. Es widerstrebt mir so ein bisschen, aus langer Historie raus, auch als FC-Fan, aber es ist so, dass sie einfach irgendwie seit Vincent Kompany einen anderen Spin bekommen haben, dass sie in der Öffentlichkeit anders dastehen. Sie spielen einen geilen Fußball, unbestritten. Sie sind augenscheinlich eventuell vielleicht die Nummer eins in Europa. Wenn wir mal sehen, wohin es jetzt noch geht. Das vorgezogene Endspiel gegen PSG in der Champions League. Jetzt aber erstmal die Meisterschaft. Wie siehst du es? Würdest du jetzt in der Rückschau sagen, es ist wirklich die geilste deutsche Mannschaft? Sie wird langsam dummerweise sympathisch? Oder wie siehst du es?
Also ich muss tatsächlich zustimmen, die Personalie Kompany spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich finde, es ist unfassbar, was der aus diesem Verein gemacht hat. Jetzt seit 2 Jahren, es herrscht neben dem Platz die totale Ruhe. Alle reden in höchsten Tönen von ihm, rein sportlich. Ich habe sie kommentiert gegen Borussia Mönchengladbach, wo sie mit einer B11 den Abend komplett dominiert haben, Gladbach in der Allianz Arena auseinandergeschraubt haben. Mit, das finde ich am bemerkenswertesten, einer Art Fußball, die wir so noch nicht gesehen haben, zumindest nicht auf allerhöchstem Niveau. Er hat ja im Prinzip das Positionsspiel aufgelöst. Du weißt nicht mehr genau, ist der Kane jetzt ein Stoßstürmer? Ist er Sechser? Ich habe ihn auch schon auf der Rechtsverteidigerposition gesehen. Pavlovic ist plötzlich in der Sturmspitze. Die machen das je nach Situation, rotieren die da alle durch und gefühlt kann jeder alles spielen. Das macht sie so unberechenbar. Also das finde ich wirklich, wirklich bemerkenswert, was da für ein Fußball gespielt wird. Und dazu noch die Mentalität auf dem Rasen, die, glaube ich, seinesgleichen sucht. Ich finde beispielhaft wirklich letzte Woche die Szene in der Nachspielzeit gegen Real Madrid. Du bist weiter, der Weg für Olise zur Eckfahne war frei. Also er kann jetzt zu 100% entscheiden, wir sind weiter, indem er einfach zur Eckfahne geht. Das Einzige, was da noch hätte zwischenkommen können, ist ein Ballverlust und ein Konter. Ihm völlig wurscht, der zieht nach innen, weil er weiß, ich nagel die Kugel jetzt in den Winkel. Und dann macht er den Ball rein und rennt direkt durch und alle rasten aus. Die Allianz Arena, ich glaube, so laut, wie sie in den letzten 10 Jahren nicht war, muss man wirklich sagen, da ist eine ganze Menge entstanden.
Boah, ist mir schlecht, jetzt morgen schon um 9:11 Uhr. Nein, also es ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen, dass diese Bayern, glaube ich, den attraktivsten und besten Fußball ihrer Vereinshistorie spielen, zumindest was auf nationaler Ebene da ist. Denn früher zu großen Beckenbauer, Gerd Müller-Zeiten oder auch selbst zu Zeiten von Guardiola haben sie ja dann irgendwann mal aufgehört. Dann stand es 2-3-0 und das Spiel wurde nach Hause gefahren. Das ist ja einfach nicht so. Die spielen mit einer beeindruckenden Gier, mit einer Spielfreude, das muss man tatsächlich zugeben. Wenn man jetzt, also wenn ich nicht wüsste, dass sie in den Trikots drin stecken und dass ich dem Verein gegenüber ja eine, wie soll ich mal sagen, natürliche Nicht-Zuneigung habe, dann würde man sagen, das ist, glaube ich, im Moment in Sachen Spielfreude fast das Nonplusultra in Europa. Und Corny hat noch einen Punkt angesprochen, der absolut stimmt. Diese Gier, das imponiert mir schon. Manchmal geht es mir total auf den Sack, wenn ein Kimmich beim 5-0 dem Schiedsrichter hinterherläuft, wie so ein kleines Kind, weil da irgendwie noch eine Entscheidung nicht richtig war. Aber das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung. Und dann sagt er gestern, er will noch 10-mal Meister werden. Und ich glaube, der meint das auch so. Ja. Das ist natürlich auch, es gibt nie Beschwerden übers Programm. Die sind diesen 3-Tage-Rhythmus gewohnt. Also das ist schon richtig stark. Deshalb herzlichen Glückwunsch zu einer absolut verdienten Meisterschaft. 2 Sachen möchte ich trotzdem noch anmerken. Ich finde Kompany auch einen Wahnsinnstypen. Der hat eine Aura. Du merkst, er hat die Kabine im Griff. Alle lieben ihn. Positionsspiel aufgelöst. Corny hat das wunderbar erklärt. Allerdings, der weiß ja auch gar nicht, wie es sich anfühlt, mal zu verlieren. Also wenn es dieses Jahr mal eng wurde, war Kompany auch einer, der gerne mal mit dem Schiedsrichter geschimpft hat im Nachhinein. Das kommt eigentlich nie vor. Bin mal gespannt, wie es wäre, wenn er jetzt auf einem Niveau gegen Paris zum Beispiel ein Problem hätte. Und das Zweite, was dann doch mir auch wieder den Glauben daran zurückgibt, dass ich einfach nie mit den Bayern sympathisieren werde, war ja wieder diese Interviews von Uli Hoeneß, die der da gerade gibt. Ich habe es gestern in unseren Chat reingeschrieben, Mike. Das ist ja wieder wieder, also da denkst du dann wieder, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade meinen Frieden mit dieser Meisterschaft gemacht und dann kommt er dann, ja, beim Apfelkuchen hat er den Kompanie, den Xavi ausgesprochen und den Wirtz, ja, das wäre sowieso nicht funktioniert, weil es sind ja all die Jungs vom Campus, die sie stark gemacht haben, ne, und am Ende merkst du ja dann doch, und wie der über Tuchel redet, dieses Nachtreten, das war ja auch früher bei Louis van Gaal, das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, wann irgendeiner mal den abstellt und damit bin ich jetzt direkt wieder auf Betriebstemperatur, dass bei mir alles gleich bleibt in Sachen Bayern-Abneigung. Punkt.
Siehst du das ähnlich? Also ich meine, in Teilen hat er natürlich, ich meine, wenn es um Uli Hoeneß geht, ich glaube, da muss man mit Thomas Wagner nicht drüber sprechen. Es ist eigentlich irgendwie der Standard, dass man Uli Hoeneß immer unterstellt, mit einem schweren Roten oben am Tegernsee zu sitzen und irgendwie gar nicht mehr klarzukommen und einfach mal auf alles draufzuhauen, was früher mal war. Ja. Aber das gehört natürlich irgendwie auch zu Bayern-Folklore mit dazu. Das ist doch eigentlich, das kauft man doch dann, wenn man als Fan Bayern München unterstützt oder nicht.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das irgendwann mal die letzten Wochen irgendwo formuliert. Früher hat man sich immer gedacht, wenn Uli Hoeneß auch im Doppelpass angerufen hat oder so, da hat man seine Aussagen so richtig ernst genommen und man konnte sich daran richtig reiben. Aber inzwischen muss ich sagen, wenn irgendwo die Schlagzeile kommt, Uli Hoeneß hat sich wieder gemeldet, dann reibe ich mir schon die Hände und denke, ach komm, was hat Uli denn diesmal wieder erzählt? Aber das stimmt natürlich, dieses Nachtreten Richtung Thomas Tuchel, das ist ja auch etwas, was in Uli Hoeneß DNA steckt. Wie viele Persönlichkeiten, egal ob Spieler oder Trainer, hat er im Nachgang, als sie schon lange weg waren, nochmal angegangen? Also ich finde auch, er wäre bestens beraten, da mal den Frieden für sich zu finden, anstatt da in der Öffentlichkeit immer noch mal den Konflikt zu suchen. Stichwort Juan Bernat, Toni Kroos, die alle mussten sich schon einiges anhören von Uli. Aber hat er jetzt wirklich so getan, als hätte er die Spieler eigentlich verpflichtet und als hätte er den FC Bayern so aufgestellt?
Nein, er hat jetzt gerade wieder so ein bisschen sich jetzt gerade rechtzeitig zum Titel so ein bisschen positioniert. Also er hat Kompanie den einen ausgeredet aus finanziellen Gründen. Naja. Der Campus wird gefordert. Dann hat er nochmal erzählt, wie schlecht Tuchel mit Stanisic umgegangen ist. Was ja zum Beispiel auch nicht stimmt. Damals wurde Philipp Lahm an Stuttgart verliehen. Da haben alle gesagt, das war eine brillante Idee. Oder auch Alaba nach Hoffenheim. Stanisic hat in Leverkusen gespielt. Also, dass Tuchel gesagt hat, der soll sich da ein bisschen weiterentwickeln, war ja jetzt auch keine völlig falsche Entscheidung, weil er hat bei Leverkusen einen Riesenschritt gemacht, ist da Meister geworden und kommt mit einer Siegereinstellung zurück. Ich glaube, das ist auch übrigens in der Kabine wichtig. Wenn du als Stanisic mit einem anderen Verein Meister geworden bist, hast du eine ganz andere Aura in der Kabine. Ja. Also, da das jetzt noch Tuchel nachzuwerfen, der hätte dann am Anfang gefragt, kann der Stanisic Deutsch sprechen? Solche Internas überhaupt zu erzählen. Also das ist so bodenlos. Also wenn es einen gibt, der gar keinen Anstand hat im Umgang mit anderen Menschen, dann ist es der Pater vom Tegernsee. Ja,
das mag vielleicht so sein.
Aber so, können wir das Thema wechseln oder können wir zumindest auf die europäische Chance der Bayern gehen? Corny, was sagst du? Ich sage gegen Paris 50-50, weil Paris ist mittlerweile wieder da, hat ganz die volle Kapelle beieinander und hat so eine Aura des Titelverteidigers. Also wie die in Liverpool da aufgespielt haben. Also ich würde sagen, das ist ein Duell auf absoluter Augenhöhe. Wie siehst du es?
Ich sehe es genauso und spannend wird sein, wie die Bayern auftreten. Weil wenn die eine Leistung zeigen wie in 90 Minuten im Rückspiel gegen Real, dann wird es gegen Paris ganz düster, weil Paris spielt halt Fußball. Und das, was Real da gemacht hat, war ja im Prinzip immer nur langer Ball, schnell nach vorne, irgendwie zusehen, dass du da Mbappé oder Vini Junior in Szene setzt. Und das hat am Ende dann auch gereicht, um drei Tore in der Allianz Arena zu erzielen. Und Paris finde ich spielerisch nochmal deutlich stärker als Real tatsächlich. Und es ist, glaube ich, genau so, wie Joshua Kimmich gesagt hat, das ist das vorgezogene Finale. Wobei, habe ich letztens mit dem Kumpel, auch der Zone-Kommentator Nico Sepe, drüber gesprochen, der hat gesagt, ich will die Bayern auch im Finale mal sehen gegen Atletico Madrid, wenn sich da eine Mannschaft mit 14 Mann hinten reinstellt. Die machen ein Tor und dann wird's knüppelhart. Also Atletico ist auch eine richtig, richtig eklige Truppe. Aber ich glaube schon, dass wer dieses Halbfinale gewinnt, der hat am Ende die größten Chancen, Champions League-Sieger zu werden.
Puh. Ich finde, eins noch, Mike, bevor du sprichst. Atletico ist ja die tragische Geschichte. Ich komme am Ende nochmal dazu. Die verlieren halt auch viele Finals. Die haben dreimal den Landesmeister oder Champions League Cup mit unfassbarem Pech verloren. 74 Schwarzenbeck, sollen die Bayern-Fans mal nachschauen. Dann zweimal gegen Real, Ramos 93. Elfmeterschießen. Ich persönlich weiß auch, dass Simeone sich oft auch aufführt wie eine offene Hose. Aber diese Art, immer wieder eine Mannschaft mit finanziell deutlich schwächeren Mitteln als Barcelona und Real an die Spitze auch in Spanien zu führen und dann tragisch zu scheitern und wieder zurückzukommen. Also ich persönlich würde mir einen Champions-League-Sieger Atletico Madrid mit Diego Simeone unheimlich wünschen. Das wäre einfach irgendwann auch mal eine geile Geschichte. Aber just saying, mein eigener Eindruck.
Und gerade wenn du gesehen hast, was Antoine Griezmann da nochmal für Emotionen ausgelöst hat im Metropolitano, das waren ja sowas von geile Momente nach der Niederlage gegen Barcelona, die aber fürs Weiterkommen gereicht hat. Diese Atmosphäre da, Simeone ist natürlich eine absolute Ikone und deshalb, ich finde auch, er hat es damals verdient. Du hast gerade noch über diese Niederlagen gesprochen. Wisst ihr noch diese eine, Ramos macht die Bude in der Nachspielzeit. Und dann haut, glaube ich, Ronaldo noch einen Elfmeter zum 4-1 rein oder so. Aber der eigentliche Matchwinner war natürlich Ramos. Aber Ronaldo war sich nicht zu schade, um sein T-Shirt auszuziehen, zu den Kameras zu laufen und allen möglichen Zeitungen dieser Welt das Titelblatt zu liefern. Sagt auch, das hat damals eine ganze Menge über Cristiano Ronaldo ausgesagt. Aber wir driften ab.
Das stimmt, aber das mag ich. So ein Abdrift mag ich gerne. Ich meine, ich bin auch nicht so sicher. Ich meine, du hast gesagt, Kane hat alle möglichen Positionen gespielt und die Kompanie, die letztendlich auch die Mannschaft immer wieder neu aufstellt. Der einzige Schwachpunkt ist der Libero, würde ich sagen, Manuel Neuer. Da müssen wir mal gucken, ob er vielleicht dann doch eher in den Sturm wechselt, mal so langsam. Ja. Und hinten einfach alles offen lässt. Mal gucken, was dann passiert. Also das ist schon wirklich wahnsinnig.
Wobei er einen hervorragenden Steilpass auf Arda Güler gespielt hat.
Das ist wahr.
Ne? Das darf man nicht vergessen.
Das ist ja das, was ich letzten Montag gesagt habe. Und Conny, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Mike hat sich ja wieder in den Staub gelegt. Ja, Manuel Neuer muss zur WM und so. Ich habe das gesagt, ich kann diesen ganzen Mist nicht mehr hören. Weil dieses Fußballamt liegt am Boden, wenn Manuel Neuer im Hinspiel hält. Das war eine Weltklasseleistung, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Aber seine Fehlerquote ist einfach deutlich höher geworden. Er ist auch verletzungsanfälliger geworden. Und ich meine, im Rückspiel, das sind zwei klare Torwartfehler. Klar, da sagt dann jetzt auch keiner, das war eine Weltklasseleistung, aber mir schreiben dann wirklich Leute, ja, aber hinten raus hält er sie im Rennen. Also über Manuel Neuer scheint keine normale Debatte überhaupt möglich zu sein, wie man auf die Idee kommen kann, ihn jetzt als WM-Torwart zu fordern, das finde ich schon sehr hochgegriffen.
Zumal, ich glaube, er wollte auch nicht die Diskussion aufkommen lassen, dass das zweite Ding auch ein Torwartfehler war, aber ist doch klar, also der Freistoß, ne? An halbwegs normalen Tagen hält er den wahrscheinlich sogar sicher.
Donny, du hast sowas von recht. Manuel Neuer und Fehlereingeständnis, das gibt's überhaupt gar nicht, übrigens. Ja, also der hat in seinem Leben anderthalb Fehler eingestanden und der halbe Fehler war, dass er mit Mike Leis keinen Podcast gemacht hat. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn.
Leute, es ist einfach, Manuel Neuer ist das Timmy des Fußballs. Das ist nun mal einfach so. Also wer Wale mag, mag auch Manuel Neuer und dazu gehöre ich auch. Also das ist ja einfach nur emotional. Das hat mit Fußball eigentlich gar nichts mehr zu tun, sondern wer Manuel Neuer retten kann, der kann auch Wale retten.
So ist das. Er war der beste Torwart der Welt zwischen 2012 und 2017, 18. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Aber man muss auch eins sagen, ich habe übrigens WM Classics nachvertont, jetzt mit Strassi für Magenta TV. Das Spiel 2:10 gegen England, dieses 4:1, das wird ja in der Rückschau verklärt als die Geburtsstunde der deutschen Nationalmannschaft. Wenn du dir dieses Spiel anguckst, das 1:0 von Klose ist abseits, dann 2:0 machen die Engländer ein Tor, klarer Torwartfehler Neuer, dann Lampard, das Tor, der ein halber Meter drin ist, das ist auch ein Fehler von Neuer. Hinten raus, nochmal Lampard an die Latte, da reagiert er gar nicht, da will ich nur sagen, wie auch Karrieren laufen können. Wenn du das Spiel verlierst gegen England nach 2:0 Führung mit 2 oder 3 Torwartfehlern, dann war's das vielleicht auch. Also Manuel Neuer hat eine überragende Karriere gehabt, das will ihm niemand absprechen, aber lasst uns jetzt bitte die Diskussion beenden, auch du Mike, wenn er jetzt vielleicht mal wieder gegen Wolfsburg einen Superball hält, dann fordere ihn bitte nicht fürs WM-Tor, ja?
Ja, geht klar.
Und um die Analogie zum Wal nochmal aufrecht zu halten, gerade ganz oben in den Tageszeitungen, schwimm Timmy, schwimm, er macht sich auf den Weg in die große freie Welt, wir drücken natürlich weiterhin fest die Daumen.
Selbstverständlich. Mann, das ist doch mein Reden. Danke, Conny. Endlich mal jemand, der mich versteht in diesem Podcast. Das ist wirklich unfassbar. Muss wirklich so lange, Jahre müssen ins Land gehen. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, lieber Becky. Wir sind ganz schön angezählt worden bei Instagram.
Von wem?
Oh. Ja, ganz schön angezählt worden, weil wir gesagt haben, dass Julian Nagelsmann ja wahrscheinlich nur für die WM freikriegt von der Frau. Und die sagt so, pass auf, da gehe ich jetzt alles mit. Ne? Darfst fahren. Und dann kommst du wieder zurück und dann ist hier wieder, die Wäsche muss auch noch gemacht werden. Das war richtig finster. Da gab es die ein oder andere Stimme von Männern übrigens, die gesagt haben, ich erziehe meine Kinder so, dass wir hier wirklich auf Augenhöhe sind. Und da kommt ihr mit so einem Macho-Spruch um die Ecke. So mal. Also es ist dünnes
Eis. Der Macho-Spruch war übrigens von dir mit der Wäsche. Ich habe nur gesagt, er möchte seine Frau nicht so lange alleine lassen. Deshalb fährt er auch nicht zur Champions League spielen. Punkt. So, jetzt lass uns mal bei Borussia Dortmund reden. Wir müssen mal ein bisschen durchkommen hier.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
So, Conny, Frage an dich. Ja. Ich finde die Saison, wir beide haben ja drüber mal gesprochen. Ich finde, dass Kovac viel rausgeholt hat, dass sie zum Beispiel gegen die Bayern zweimal hervorragend gespielt haben. Es ist kein Champagnerfußball, aber vorher hat man immer über Mentalitäten so gesprochen. Ich finde, die hat die Mannschaft in diesem Jahr schon gezeigt. Enttäuschend war Bergamo und Leverkusen im Pokal. Was ist das jetzt? Trudelt die Saison so ein bisschen aus? Und was sagst du zu den beiden Handelfmetern? Also den bei Süle finde ich schon, muss ich sagen, das ist schon echt ein bisschen abstrus. Ich weiß nicht, wie du es das Ganze siehst.
Also ich fange mal vorne an. Der BVB, diese Saison, man tut sich immer noch schwer, hier in Dortmund das Ganze zu erklären. Also es gab ja immer wieder Kritik an den Auftritten, aber trotzdem stimmen die Zahlen. Also guckst du die Tabelle an, über weite Strecken. Ich meine, jetzt in den letzten Wochen geht es so ein bisschen bergab. Aber ansonsten war der BVB ja unfassbar unterwegs. Sie hätten, wenn sie jetzt nicht gegen Hoffenheim verloren hätten, noch die Möglichkeit gehabt, der beste Vizemeister aller Zeiten zu werden. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich glaube, wir müssen uns jetzt aufhören, über die Art und Weise zu ärgern, sondern das, was Niko Kovac da macht, das ist einfach in hohem Maße effizient. Auch wenn du dir die Siege anguckst gegen St. Pauli, wo du noch einen Elfmeter bekommst, gegen Werder Bremen zu Hause, wo es Pfiffe zur Halbzeit gibt. Ganz, ganz viele Auftritte, die wirklich schwierig zu verfolgen waren. Am Ende standen 3 Punkte in Dortmund. Bei uns hat einer drunter geschrieben, man kann sich die Grütze nicht angucken, aber die Punkte flattern nur so aufs Konto. Und ich glaube, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Jetzt in den letzten 3 Wochen bin ich ehrlicherweise relativ enttäuscht vom BVB. Also sowohl der Auftritt in Stuttgart, wo sie 2-0 gewinnen, weiß gar nicht genau wie. Also schießt im Prinzip 90 Minuten nicht aufs Tor. Völlig unverdienter Sieg. Dann Heimspiel gegen Leverkusen. Geiles Wetter gewesen. Das ganze Westfalenstadion war da, alle hatten Bock. Du schießt 2-mal aufs Tor und verlierst am Ende gegen Leverkusen. Und jetzt tatsächlich dann auch eine verdiente Niederlage in Hoffenheim. Das ist schon nicht gut, was der BVB da gerade macht. Und ich finde, es wirkt tatsächlich wie so ein Austrudeln. Du hast dein Ziel erreicht und jetzt so ein kleiner Spannungsabfall. Das sollten sie nicht machen. Zu den Handelfmetern bin ich bei dir. Also das Süle-Ding darfst du eigentlich nicht geben. Wenn er ihn direkt pfeift, sage ich, okay, ist keine 100%ige Fehlentscheidung. Der Arm, der geht schon so hoch. Aber rauszugehen und sich anzugucken, wie der schmerzverzerrt schon auf den Boden fällt, weil er gerade ganz andere Probleme hat als ein Ball, der kommt. Und dann zu sagen, das war eine unnatürliche Handhaltung bei einem Spieler, der sich gerade schwer verletzt hat, das ist schon schwer zu argumentieren, verargumentieren.
Top.
Siehst du auch so?
Ja, sehe ich genauso. Ganz top von dir erklärt. Wir kommen da gleich nochmal auf einen Videobeweis, wo ich auch das Problem so ein bisschen drin sehe.
Mike, was sagst du?
Boah, ich bin total zwiegespalten. Also wir haben ja Niko Kovac, ist ja immer so ein ungeliebtes Kind gewesen, egal wo der aufgetreten ist. Und er muss aber auch ganz klar sagen, dass er ein hervorragender Trainer ist. Man muss auch sagen, dass die Ergebnisse stimmen, genauso wie du gesagt hast. Effizient ist halt einfach sein Lieblingswort, glaube ich. Es ist jemand, der diese Truppe zusammenhält. Das muss man auch erstmal können. Ich glaube, das ist nicht einfach mit den ganzen Charakteren, die du da in der Mannschaft hast. Stichwort Guerreiro zum Beispiel. Also du kannst das jetzt durchkonjugieren. Also ich glaube, da hast du eine Gemengelage, die sowieso jeden Tag Sprengstoff in der Kabine hat, um es ein bisschen überzeichnet zu sagen. So, jetzt bist du da Vizemeister geworden. Und ich habe irgendwie so gesagt zu Thomas vor einigen Episoden, mutet so ein bisschen an wie Bayern München vor einigen Jahren. Also immer so mit Dusel dann doch noch irgendwie weitergekommen. Also immer knapps dann noch irgendwie hast du dich da weiter gemogelt. Und schöner Fußball ist es auch nicht so richtig. Also es hat so ein bisschen was Bayern München-Reskes bekommen, obwohl es nicht vergleichbar ist. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass man noch ein bisschen drauf warten muss. Und ich weiß nicht, ob das unter Niko Kovac überhaupt möglich ist, bis man in Dortmund wieder schönen Fußball sieht. Man will ja immer alles. Man will erfolgreich sein in Dortmund. Man will schönen Fußball sehen. Man will aber auch ein bisschen Unterhaltung haben. Die liefert eigentlich im Moment Herr Watzke bei jedem Satz, den er sagt. Und ich finde, das ist insgesamt so ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, es ist, man steht so an einer Gabel, an so einer Weggabelung. Gehst du links, dann gehst du in die Langeweile und bist berechenbar immer jetzt auf die nächsten 5 Jahre Nummer 2, wenn nichts anderes passiert und nichts Wildes passiert. Oder aber du gibst mal richtig Gas und musst schauen, wie du so einen Verein weiterentwickelst. Also für mich ist es nicht nur Nico Kovac, sondern für mich ist es die gesamte Entwicklung. Da kommt die Entscheidung Kehl mit dazu, Lars Ricken hat sich freigeschwommen und so weiter und so fort. Jetzt hat man aus Elbersberg Verstärkung gehört. Also da ist schon was in der Mache. Deshalb würde für mich jetzt ein bisschen darauf hindeuten, dass der Weg Richtung rechts geht, ins Angenehme. Aber ich glaube, das ist wirklich an einem Scheidepunkt, oder?
Wie siehst du es? Ja, aber man muss ja auch ganz klar mal festhalten, der BVB hat ja auch eine schwierige Ausgangsposition. Es gibt keine europäische Top-Liga, wo der Gap zwischen Nummer 1 und 2 so groß ist wie in Deutschland. Das ist einfach Fakt. Ja, selbst in Paris hat man das Gefühl, oder in Frankreich, dass der Verfolger mal in einem guten Jahr näher rankommen kann. So, zweitens, in den Anfangsjahren, Corny, habe ich gesagt, gerade unter Watzke und Klopp, da hat mir dieses Rotzige und Freche gefallen. Der Watzke hat sich auch nichts gefallen lassen von den Bayern, der hat mal dagegen geschossen und man war mutig und hat auch gesagt, okay, wenn wir dann scheitern, dann scheitern wir. Dann hat er irgendwann angefangen mit seiner zweiten Leuchtturmtheorie. Da war es wichtiger, Red Bull und Leverkusen zu verhindern, als die Bayern nochmal zu attackieren. Deshalb war das Pokalaus, glaube ich, auch so bitter. Nur ich möchte mal an ein Jahr zurückerinnern, da war der BVB glücklich, dass sie überhaupt noch irgendwie in die Champions League reingestolpert sind. Und von daher sage ich, ist das Problem, du hast eigentlich nur eine realistische Chance, etwas zu gewinnen. Das ist der DFB-Pokal. Und wenn der weg ist, wie in diesem Jahr relativ früh, dann tun sich alle schwer. Aber wenn Dortmund Vizemeister wird und in die Champions League kommt und in die K.O.-Runde der Champions League, dann ist das definitiv keine schlechte Saison. Richtig. Und Nico Kovac steht nicht für Champagnerfußball, aber er steht zumindest für eine Mentalität und Disziplin, weil der Mentalitätsdebatte habe ich dieses Jahr bei Borussia Dortmund maximal nach dem Spiel in Bergamo gehört. Und ich würde übrigens nicht sagen, und das schon mal als sanfte Überleitung, bevor Corny noch was sagt, zur Eintracht Frankfurt, weil da war Nico Kovac schon, da hat er schon einen Riesenruf. Der hat einen Titel da geholt, der hat die Eintracht stabilisiert, also der kann auch schon durchaus aufbauen.
Vieles richtig, was ihr beide gesagt habt. Ich finde, der BVB hat zwei große Probleme und damit meine ich gar nicht die Spielweise von Nico Kovac. Also das erste große Problem ist natürlich die absolute Dominanz der Bayern. Du kannst als BVB natürlich immer den Anspruch haben, Meister zu werden, aber wenn wir das Ganze realistisch sehen, dann geht es nur, wenn die Bayern dich Meister werden lassen. Das hast du nicht selber in der Hand. Wie gesagt, die Gap ist zu groß. Und dann gibt es aber noch eine zweite Gap in der Bundesliga. Das ist nach dem BVB. Da kommt auch lange nichts. Das heißt, du schwebst in einem permanenten Mittelfeld auf Platz 2, wo es um nichts geht. Das heißt, die Fans, die leiden unter einer emotionalen Verwahrlosung. Du hast keine Angst, irgendwas zu verlieren. Es ist ja so, also die Saison war gelaufen vor 3 Wochen und da konntest du schon sagen, okay, ab August kommt wieder Spannung rein. Champions League aus, DFB-Pokal aus und du weißt, du spielst nächstes Jahr wieder in der Champions League. Ob du jetzt Zweiter oder Vierter wirst, ja Gott, who cares. Und ein halbes Jahr lang ohne Angst und ohne Hoffnung durch den Fußball zu gehen, das ist nicht leicht für Borussen oder generell für Fußballfans, weil du brauchst diese Spannung eigentlich. Und das Zweite ist, und das hatte die Klopp-Ära natürlich als Aushängeschild, Identifikationsfiguren. Ja. Die hast du nicht mehr beim BVB. Ja. Alle haben in Nico Schlotterbeck diese Identifikation gesehen, dieses emotionale Aufladen, ein Spieler, der endlich mal wieder für den BVB steht, der diesen Verein nach außen vertritt. Spätestens seit diesen Vertragsverhandlungen weißt du halt, okay, er ist es auch nicht. Und
Bauchgefühl.
Ja, genau. Hashtag Bauchgefühl. Ja. Und früher konntest du wirklich jeden Einzelnen aus der Mannschaft nehmen, egal ob ein Weidenfeller, ein Schmelzer, ein Piszczek, Hummels, Subotic, Kuba. Du konntest sie alle aufzählen und jeder Borusse hat jeden Einzelnen auf dem Rasen geliebt. Und inzwischen hast du da unten eine Truppe, wo du sagst, wer ist, also überhaupt kein Vorwurf an die, muss ja nicht zwangsläufig eine Identifikationsfigur sein. Aber als Verein, Borussia Dortmund, der auch von seinen Fans und der Emotionalität lebt, da keinen mehr zu haben, wo die Fans sagen, das ist aber mal wirklich einer von uns. Das ist auch nicht einfach. Und das spielt dann da rein in diese Gesamtgemengelage, emotionalfreie Phase. Dementsprechend, was das angeht, sollte der BVB in Zukunft zusehen, dass man wirklich wieder so Mentalitätsspieler verpflichtet. Weil es ist gar nicht so schwer, einer zu werden. Niklas Füllkrug hat das innerhalb kürzester Zeit geschafft.
Aber ist es, wollte ich gerade sagen, ist das heutzutage noch, wir können da gleich mal auch auf die anderen Mannschaften gucken, aber ist es heute überhaupt noch möglich in Zeiten der Legionäre? Und wenn selbst, also ich habe mir die Frage gestellt, wenn Nico Schlotterbeck nicht ehrlich in Anführungsstrichen sein kann und sich identifizieren, und also er war ja bis zu diesem ganzen Vertragswahnsinn, war er ja quasi auf dem Weg dahin oder war gar eine Club-Ikone schon zu Spielerzeiten. Man hat sich mit ihm identifiziert. Und das rauscht komplett den Berg runter, ja, in dem Moment, wo der anfängt, Spielchen zu spielen und das öffentlich, und macht dann ein völlig wahnsinniges Video vom BVB, wo er von Bauchgefühl redet, wo er dann letztendlich, also es sind ja, es ist ja ein Narrativ, wo du dich fragst, wie viel Herrengedecke hatte der gestern? Das ist ja Wahnsinn, was da abgeht. So, aber die Frage, sind wir denn noch überhaupt in der Lage, diese Identifikation zu schaffen in Zeiten wie diesen von Manchester City, von PSGs und von noch mehr Millionen? Und du hast es ja im Podcast, in eurem eigenen Podcast selber gesagt, der ist doch safe. Der hat die nächsten Jahre erstmal seine 14 Millionen pro Jahr auf dem Konto. Scheiß die Watt an.
Also ich finde, ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das seht, aber ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich sage, es ist nicht so schwer. Du musst nur ehrlich sein. Viele sagen auch immer, er ist nur ein Söldner. Ich habe gar kein Problem mit Söldnern. Robert Lewandowski war der Inbegriff eines Söldners, der nie einen Hehl draus gemacht, dass Borussia Dortmund das Ende der Fahnenstange für ihn ist, aber trotzdem haben ihn auf dem Platz alle geliebt, und als er dann zu den Bayern gegangen ist, hat ihm keiner böses Blut gewünscht. Es geht wirklich darum, Jan Koller lieben in Dortmund alle, der war der absolute Söldner, der ist irgendwann zum ersten FC Nürnberg gegangen, als er zurückgekommen ist, hat die ganze Süd ihn gefeiert. Und ich habe kein Problem mit Söldnern, ich habe nur ein Problem mit Spielchen spielen, mit Unehrlichkeit oder mit dem Versuch, da irgendwas aufzubauen, was halt nicht da ist. Und das ist im Fall Nico Schlotterbeck da leider entstanden. Das war kommunikativ von beiden Seiten, also sowohl Verein als auch Spieler, nicht gut.
Ich finde, um das Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, weil wir ja noch ein bisschen auch durch die Liga fliegen wollen. Ich nehme es mal ein Regal tiefer. Bei meinem Verein spielt ein Spieler namens Remberg. Den finde ich einfach geil, weil der in jedem Spiel alles reinhaut. Ja. Du hast das Gefühl, der würde in jedem Sekunde auf dem Platz für den HSV sterben und sagt aber trotzdem, sein absoluter Herzensklub ist Borussia Mönchengladbach, und er kann sich auch irgendwann mal vorstellen, da zu spielen. Das ist eine ganz klare Aussage. Da kann ich auch als Fan mitleben, weil ich finde Gladbach auch einen geilen Verein. Und wenn der irgendwann da hingehen sollte und hat vorher alles gegeben für meinen Club, dann nehme ich ihm das ab. Und das ist genau das, was Corny sagt. Wenn du alles für deine Mannschaft gibst, der Schlotterbeck könnte ich auch im Winter sagen, passt mal auf, Leute, mir ist das hier alles in eine Spur zu miefig und zu klein. Ich gehe entweder zu den Bayern oder zu einem anderen Top-Club. Wenn ich dann nachher kein Vertragsangebot bekomme, bin ich selber schuld. Aber nicht die Leute in der Hoffnung lassen, er könnte über Jahre eine Identifikationsfigur werden, dann sich aufblustern nach der Nationalmannschaft, da ein Statement rausblasen und sich dann wundern, dass die Leute nachher pfeifen, weil er sich für die WM eine Klausel reingehen machen lässt. Das hat aber auch was damit zu tun, mit vielen dieser Berater, die ihren Spielern ständig erzählen, ihr seid die Allergeilsten und wie wichtig das alles ist und sowas. Das ist einfach kein guter Zeitgeist.
Zwei Sachen noch dazu. Ich glaube auch, wenn Nico Schlotterbeck gesagt hätte, die Klausel greift erst ab Sommer 2027, lasst uns jetzt nochmal voll angreifen, dann hätte es gar keinen Gegenwind gegeben. Hätten alle gesagt, okay Schlotti, wir starten nochmal zusammen durch, und jeder hat auch so ein bisschen Verständnis, dass du irgendwann mal was anderes versuchen willst in der Blütezeit deiner Karriere. Und was du gerade gesagt hast, Remberg, Ich erinnere mich, als mein Podcast-Partner Kevin Großkreuz in Stuttgart gespielt hat. Da wussten alle, das ist kein Stuttgarter. Und alle wussten auch, dass es sogar gewisse Spannungen gibt zwischen diesen beiden Vereinen. Aber Kevin hat damals gesagt, VfB ist nicht mein Verein, aber solange ich dieses Trikot trage, zerreiße ich mich auf dem Rasen. Und die Stuttgarter Fans haben dann bei Abstieg gesungen, außer Kevin könnt ihr alle gehen. Also klar, keine Identifikationsfigur, was die Vereinsliebe angeht, aber was den Sportsgeist und die Mentalität auf dem Rasen angeht, da die totale Identifikation. Und das ist Spielertypsache.
Ganz genau.
Dann lasst uns doch mal zu Vereinen gucken, die oben stehen, bevor wir nach ganz unten gehen, die natürlich auch reine Clubs sind mit viel Identifikation und großer Fanbase. Leverkusen, Hoffenheim und Leipzig.
Nein, das Thema wird abgeräumt. Pass mal auf, ich habe dir gesagt, ich habe 75 Minuten Zeit und wir sind beim zweiten Verein. Über die wird jetzt nicht gesprochen, wir sprechen über Eintracht Frankfurt jetzt mal. Und ich würde ganz gerne von Corny wissen, ich lege es schon mal hin, ich habe wahnsinnig viel Kritik dafür bekommen, hier und auch in der Glanzparade, weil ich gesagt habe vor 4 Wochen, was ist eigentlich mit diesem Trainer los? Der kommt mit Sprüchen, die werden vom Balkon springen, die riechen das Blut wie die Haie. Frankfurt spielt nach vorne grausamen Fußball. Nach hinten sind sie jetzt wieder auf Dino Toppmöller-Niveau angekommen. Ja. Und der Trainer überrascht jedes Wochenende mit noch einer verwirrteren Pressekonferenz. Also ich sage es jetzt mal ganz klar, dieses Ding ist jetzt schon in die Hose gegangen, selbst wenn sie sich noch irgendwie in die Conference League retten sollten. Und Markus Krösche hat den ersten richtigen Fehlgriff seiner Frankfurt-Zeit getätigt.
Du wurdest jetzt natürlich in dieser Aussage nochmal bestätigt mit dem Auftritt vorgestern gegen RB Leipzig. Ich habe das erste Spiel von Albert Riera kommentiert. Es war ein Flutlichtfreitag an der Alten Försterei. Und ich habe noch nie erlebt, dass im Vorfeld einer Trainerverpflichtung eines Typen, den die Bundesliga noch nicht kennt, so viel Getöse rund um eine Person war. Und wenn wir uns diese Aussagen angeguckt haben, also da hast du ja gedacht, was ist das denn? Damals dachte ich, spannend. Also meine Prognose war, entweder die Eintracht geht völlig ab oder das Ding rauscht krachend auf den Boden. Dass es aber jetzt ein absolutes Mittelding ist, hätte ich nicht erwartet. Also die Defensive wurde stabilisiert über weite Strecken. Jetzt gegen Leipzig natürlich ein Ausreißer nach unten. Aber der Angriffsfußball der Eintracht, boah, ey, das ist wirklich, da hat sich so eine Lethargie über diesen Verein gelegt. Eintracht Frankfurt, das war in den letzten Jahren immer, oh Gott, keinen Bock drauf. Nach Frankfurt, das wird unangenehm für jeden Verein. Und inzwischen hat dieser Verein so eine Ausstrahlung, wo du sagst, oh, gut, in Frankfurt, da kannst du schon mal was mitnehmen. Und wenn die Eintracht zu dir kommt, dann sowieso. Das ist wirklich eine gefährliche Entwicklung für einen Verein, der es halt in den letzten Jahren immer wieder geschafft hat, auch durch seine Wucht, durch seine Emotionalität, dann am Ende international zu spielen.
Also ich bin, wir hatten im Grunde genommen, was ist fast unser Text, Thomas. Wir haben es immer wieder genau so auch erklärt. Allerdings mit einem sehr guter Einwand, dass es wirklich in so eine Belanglosigkeit gemündet ist. Ja. Das ist tatsächlich sowas, wo du sagst, ist mir doch total egal. Also welches Spiel gucke ich mir an jetzt irgendwie hier so? Frankfurt oder ist mir total egal, gucke ich lieber Hoffenheim. Aber das ist irgendwie tatsächlich was für den Fußballfan noch unerträglich ist. Punkt 1, Punkt 2. Wohin geht denn jetzt aber die Reise? Also wenn du als Markus Krösche, der sich ja sowieso nicht mehr so hundertprozentig mit der Eintracht identifiziert, um es mal vorsichtig zu sagen, du leistest dir so einen Trainer. Da stelle ich mir 2 Fragen. Punkt 1, warum tue ich mir das an? Weil das ist ja auch jemand, den du nicht kontrollieren kannst. Und man hat doch Erfahrungen mit Bundesliga-Trainern, die man nicht kontrollieren kann. Das hält ja maximal ein halbes, dreiviertel Jahr und dann ist es over. Warum gebe ich mir das überhaupt? Und B, warum treffe ich so eine Entscheidung, wenn auf dem Markt doch zu dieser Zeit wirklich richtig gute Trainer auch gewesen sind? Warum gehe ich dieses Risiko, wenn ich meine Fans kenne, wenn ich letztendlich auch weiß, wie das in der Bundesliga diskutiert wird und auch in den Fans diskutiert wird? Warum tue ich mir das an?
Na, das sehe ich aber ein bisschen anders, Mike. Man kann das gerne mal probieren. Wir sagen ja auch ganz oft, warum immer dieselben Namen. Also jemanden, der im Ausland einen guten Job gemacht hat, zu verpflichten, der hat ja auch eine gewisse Aura, wenn du den Riera siehst das erste Mal. Das will ich überhaupt alles nicht abstreiten. Und wenn du den gesehen hast vor 3 Wochen bei diesem Benefit-Spiel in Liverpool, wahrscheinlich wäre der besser als Spieler jetzt noch aufgehoben, weil das war nämlich ein exzellenter Mittelfeldspieler. Aber das Problem ist ja, er fängt an zu erzählen, ja, wir waren die schlechteste Mannschaft in Europa. Er basht permanent seinen Vorgänger. Er macht auch irgendwann die Mannschaft rund und nach vorne.
Das weiß man doch alles.
Woher soll man das wissen? Man weiß, dass er in Slowenien gearbeitet hat und vogelwild war, wenn er mal ein Spiel verloren hat. Das mal zu probieren, das finde ich gar nicht schlecht. Man wusste nicht, wie schlecht er über seinen Vorgänger redet. Aber was ich viel schlimmer finde, und das hat Corny gerade exzellent gesagt, Eintracht Frankfurt ist irgendwie Rock'n'Roll-Fußball. Da ist was los, da sind Emotionen und die spielen Beamtenfußball, wie als wenn einer da im Finanzamt Frankfurt-Sindlingen sitzt oder sowas und bearbeitet die Buchstaben X bis Z. Das ist Wahnsinn. Und dann labert der irgendwas von, wir waren im Spiel drin. Das macht die Leute, und das weißt du als Krösche vorher nicht unbedingt, weil du natürlich nicht jede Extremsituation mit dem durchgespielt hast. Aber ich kenne ganz viele Eintracht-Fans, die sagen, ich habe die Schnauze voll von diesem Gelaber und ich sehe einfach nichts davon auf dem Platz. Das ist einfach ein Fehlgriff. Punkt.
Ja, ich kann mich auch erinnern, das erste Spiel gegen Union, wo er danach gesagt hat, meine Spieler haben es genossen, sich als Bosse zu fühlen. Und Vater und ich haben uns so angeguckt, wir haben das Spiel über 90 Minuten begleitet und wir hatten nicht den Eindruck, dass die Spieler die Bosse waren da über 90 Minuten. Und wenn wir weg von der spielerischen Komponente kommen, rein die Körpersprache auf dem Rasen. Ich weiß nicht, habt ihr das Tor gesehen von Diomond?
Ja.
Heißt eigentlich Diomond, Diomondé?
Diomondé.
Der ist da durchgegangen, wie ein warmes Messer durch Butter, weil er nicht angegriffen wurde. Der ist da, aber wir reden jetzt nicht davon durchs Mittelfeld. Direkt am 16-Meter-Raum durfte der 6, 7, 8 Sekunden parallel zur Linie laufen. Keiner geht raus. Na gut, dann stoppt er eben ab und haut den Ball rein. Also, was das angeht, dieses Feuer der Mannschaft, das fehlt mir einfach. Und da im Vergleich zu Dino Topmüller, wir haben die Eintracht immer kritisiert, weil sie immer 3 Stück bekommen haben, aber sie waren auch die Mannschaft, die nach den Bayern die meisten Tore erzielt hat. Und ja, jetzt ist das tatsächlich so, ja, diese Lethargie, die ich angesprochen habe, das ist gefährlich für einen Verein wie Eintracht Frankfurt, der von den Emotionen lebt.
Lass uns mal das Gegenstück vielleicht sehen. Mike, Du bist doch der Boy aus dem Breisgau. Der SC Freiburg, muss ich sagen, sensationell. Also die müssen wir jetzt einfach auch mal richtig loben für das, was die da in Europa aufziehen.
Überragend.
Total. Bin ich komplett bei dir. Und wer hätte das gedacht? Also ich meine, nach Streich als Julian Schuster, da musst du tatsächlich auch erstmal in diese Fußstapfen rein. Ich glaube, das war wahnsinnig schwer. Der ist schon ein paar Tage in dem Verein, das ist nicht das Thema, aber ich glaube einfach, dass du so Ikonen, dann hast du es halt einfach wahnsinnig schwer. Und das hat er mit Bravour gemacht und hat diese Mannschaft weiterentwickelt, hat diesen Verein weiterentwickelt. Und das hat quasi nochmal einen draufgesetzt. Ich glaube, Statistiken sagen, dass Julian Schuster deutlich erfolgreicher ist als Christian Streich. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Aber das ist zumindest die letzte, die ich gelesen habe. Und somit ist da alles richtig gemacht. Mehr kannst du nicht bringen, glaube ich, im Breisgau. Und so wie sie spielen, macht mir jedenfalls Spaß. Aber das ist auch so, dass man immer, und korrigiert mich, man hat immer trotzdem so dieses Gefühl, es bleibt, obwohl das lange nicht mehr das Dreisamstadion ist, aber es bleibt immer noch so ein bisschen Folklore. Es ist immer noch der kleine Verein. Es ist immer noch irgendwie lieblich. Freiburg ist irgendwie zwar in der Bundesliga etabliert, aber also es ist keiner von den großen Vereinen. Das ist aber nur die Anmutung. Und sie spielen einen überragenden Fußball mit überragenden Ergebnissen. Und es klafft so ein bisschen auseinander.
Also Freiburg ist tatsächlich eine Mannschaft, die wirklich wie eine Fußballmannschaft funktioniert. Du hast jetzt nicht die einzelnen Top-Strategen, Mansambi vielleicht noch am ehesten. Ja. Aber ansonsten ist das wirklich eine Truppe, die ineinander greift. Ich habe die beiden Spiele gegen Celta Vigo kommentiert. Hinspiel in Freiburg, totale Dominanz, über 90 Minuten. Da hast du gesagt, was ist das denn? Alle haben gewarnt vor dieser Mannschaft aus Vigo, die Spanier, unangenehm zu bespielen. Und dann schießen die nicht ein einziges Mal aufs Tor. Einzig und allein der Sportclub macht das Spiel, hätte noch höher gewinnen können, treffen noch den Pfosten. Und dann vor dem Rückspiel, auch Julian Schuster, alle haben gesagt, das ist ein undankbares Ergebnis, ein gefährliches Ergebnis. Wir müssen von Beginn an scharf sein. Dann guckst du in dieses Stadion da in Galizien. Alle brennen. Der Mannschaftsbus, der ist quasi von den Fans zum Stadion getragen worden. Der Trainer von denen sagt, wer nicht an das Wunder glaubt, der soll gar nicht ins Stadion kommen. Und du denkst dir, oh, das wird für Freiburg nochmal ein Höllenritt. Und dann tritt diese Mannschaft da wieder auf mit einer Souveränität. Die brennen, die waren in jedem Zweikampf. Und dann nagelt der Matanovic das Ding da aus 20 Metern in den Giebel. Und du denkst dir, alter Vater, was ist denn mit Freiburg los? Dann guckst du dir den Gästeblock an. Alle am Feiern, sie haben für Julian Schuster ein eigenes Lied entwickelt. Unser Capitano wirft sich gern mal in den Dreck. Morgens isst er Müsli, abends geht er früh ins Bett. Oh, Julian Schuster. Bei Freiburg stimmt gerade vom Mannschaftsgefüge über den Trainer bis hin zu den Fans alles. Das ist eine Einheit, die in Europa dieses Jahr noch viel leisten kann. Natürlich auch im DFB-Pokal. Also Freiburg ist eigentlich der Verein, vor dem du den größten Hut ziehen musst in dieser Saison.
Ich finde, das ist so wunderbar von dir beschrieben mit dieser Mannschaft. Für mich steht auch jemand wie Matanovic so ein bisschen sinnhaft. Der kommt dahin, spielt am Anfang überhaupt nicht.
Gescheitert in Frankfurt?
Ja, genau. In Frankfurt fast gescheitert, kommt nach Freiburg ohne Selbstvertrauen, spielt auch da am Anfang nicht. Dann sagen immer alle, in Freiburg ist das nicht so einfach, das alles zu adaptieren. Dann denkst du, ja, aber so ein Matanovic, ich habe den doch gesehen, wie der beim KFC alles zerschossen hat. Der muss doch in Freiburg eine Chance bekommen. Er gewöhnt sich ein halbes Jahr an all das, was da ist, an diese Regeln. Denn das ist ja auch so ein Ding. Wir reden immer von den Breisgau-Brasilianern. Das waren die vielleicht mal zu Zeiten von Cardoso und Finke.
Ja.
Unter Christian Streich war das ja auch, das ist ja kein Champagner-Fußball, sondern das ist ein sehr gut geordneter Fußball, wo viele Offensivspieler auch Rückzugverhalten haben. Deshalb spielt Griffo ab und zu auch nicht, weil er das vielleicht nicht hat. Das sind Eckpfeiler wie Günther, die gehen dann klaglos auch ins zweite Glied mal zurück. Das ist wirklich ein Verein, der total organisch wie eine Fußballmannschaft streitet hinter verschlossenen Türen. Und sie entwickeln sich ja weiter. Unter Christian Streich mal ein Pokalfinale verloren mit viel Pech gegen Leipzig, aber international war immer in der ersten K.O.-Runde Schluss. Jetzt schießen die Genk aus dem Stadion, die schießen Vigo aus dem Stadion. In Vigo eine Souveränität, eine Eiseskälte, das ist ja Wahnsinn. Und für mich sind sie eigentlich auch Favorit gegen Prager. Wobei das sicherlich auch, also vor Portugiesen immer warnen. Aber stell dir mal vor, die erreichen ein europäisches Finale. Die sind im DFB-Pokal noch dabei. Die qualifizieren sich wahrscheinlich wieder für Europa.
Unfassbar.
Also dass Julian Schuster in den Fußstapfen von Christian Streich, der ja teilweise fast schon wie Messias auch überhöht wurde. Ja, da hättest du ja gedacht, der hat die 6-mal hintereinander in die Champions League geführt. Was der da leistet. Also hier, Chapeau, alle Hüte, Wahnsinn. Genau.
Also in die Fußstapfen von Christian Streich konntest du dich reinlegen. Und er hat es trotzdem geschafft, diese nicht nur auszufüllen, sondern nochmal zu vergrößern. Und was ich ebenfalls interessant finde, der also in dieser Europapokalwoche, wo er zweimal Vigo deklassiert, gewinnt er auch noch die beiden Spiele in der Bundesliga. Obwohl er, ich glaube, jetzt auch wieder 5 oder 6 Mal rotiert. Er verändert 3 Spieler in der Defensive, bringt da den Ogbus, bringt den Günther, bringt den Kübler. Vorne wechselt er die in der Offensive mit Scherhand und Höhler. Und trotzdem gewinnen die wieder. Also die haben auch in der Breite hochklassige Spieler, auf die du dich dann auch verlassen kannst. Also ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben sie jetzt genug gelobt, aber freut einen zu sehen, dass so ein Verein auch so Großes erreichen kann.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen nach unten in der Tabelle gucken. Und wir haben jetzt sehr viel über Trainer gesprochen. Ich würde genau einfach diese Roadmap weitergehen. Und wir lassen uns vielleicht mal ein auf Marie-Louise Ether auf ihren ersten Auftritt als Cheftrainerin bei Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Da gab es ja Diskussionen vorher, bis der Hass kommt. Das ist ja Wahnsinn gewesen. Mediale Welle schwappte über Deutschland rüber. Die erste Cheftrainerin ever. Gepaart leider auch mit gerade in den sozialen Netzwerken unschönen Kommentaren, Sexismus pur. Das waren dann irgendwie so Stimmungen, wo ich dachte, boah, okay, sind wir wirklich in 2026? Wenn man sich das Ganze jetzt in der Verlängerung anguckt, das heißt Spiel gegen den VfL Wolfsburg, wie ist es denn nun gelaufen für Sie als Trainerin? Wie ordnest du es ein, Conny?
Also erstmal muss man ja sagen, diese Sexismusdebatte im Vorfeld, das war ja teilweise wirklich unterirdisch, was da für Kleingeister ihre widerlichen Gedanken in die Kommentarspalte gekotzt haben. Das war ja ehrlicherweise, die haben zum Glück den richtigen Gegenwind bekommen. Ich fand, der Verein hat da geil reagiert und ich fand es wirklich spannend, dann zu sehen, wie sie auftritt. Und wenn du jetzt das Ergebnis anguckst, dann sagst du, oh, war ja ein fürchterliches Debüt. Aber wenn du dann mal hinter die Fassade guckst, Union, eines der besten Saisonspiele ever. Und ich meine, X-Goal-Wert von über 3 oder so und 26 Torschüsse. Und irgendwie ist es ein Wunder, dass der VfL Wolfsburg dieses Spiel gewonnen hat. Dann ausgerechnet dieses Spiel für Dieter Hecking, der erste Sieg in der Rückrunde. Ja, manchmal sind die Dinge im Fußball merkwürdig. Und da musst du natürlich sagen, dass Wolfsburg einen überragenden Torwart hat mit Grabarat, der da am Ende mit dieser Monsterparade den Sieg festgehalten hat.
Würdest du sagen, um die Frage noch bevor Veggie sich einklingt, aber würdest du sagen, ist es vielleicht dann doch, muss man sich natürlich angucken, wie es am Ende der Saison aussieht, aber ist es eine Option, dass sie als Trainerin bleibt oder ist das safe nicht der Fall?
Also es ist ja fest geplant, dass sie am Ende die Frauenmannschaft übernimmt von Union Berlin, aber ich habe auch gesagt, also wenn sie da wirklich Großes leisten sollte und wenn die da jetzt die letzten 4 Spiele jetzt noch gewinnen sollte, mit diesem Auftritt gegen Wolfsburg im Rücken, könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Verein wie Union Berlin da nochmal drüber nachdenkt. Ich würde es mir wünschen.
Also am Ende muss es ja ganz klar, einfach wenn du den Cheftrainer der Herrenmannschaft bestimmst, um die Kompetenz gehen. Und richtig, alle, die ich kenne, sagen mir, dass sie hohe Fachkompetenz hat, sie kennt den Verein. Also ist das eine logische Folge und ich bin bei Corny, wenn sie souverän den Klassenerhalt schafft, dann müsste sie auch eine Option sein, um das zu verlängern. Ich befürchte nur für Union, sie spielen jetzt, glaube ich, in Leipzig. Also für mich sind Mainz und Augsburg seit diesem Wochenende gerettet. Du brauchst, das habe ich hier seit Wochen mantramäßig gesagt, 34 Punkte, vielleicht reichen sogar 33, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Jetzt würdest du sagen, den holt Union irgendwo noch, diesen Punkt. Aber wenn du jetzt einmal gegen Leipzig auch verlierst, dann stehst du zu Hause beim Spiel gegen den FC schon richtig unter Druck. Und dann musst du natürlich auch, dann gibt es sicherlich leichtere Aufgaben, als irgendwie in diesen Abstiegskampf reinzurutschen. Und du sollst das dann halten, was schon unter Baumgart begann ab dem Winter, den die haben eine gute Vorrunde gespielt, irgendwie ins Rutschen zu kommen. Und das Perverse ist ja fast, und da hat Corny vollkommen richtig gesagt, Wolfsburg hat in den letzten Wochen ja echt keinen schlechten Fußball gespielt und absurde Slapstick-Nummern vom gegnerischen Tor veranstaltet. Und jetzt bei Union haben die eigentlich keine Torgelegenheit. Union spielt die an die Wand und die gewinnen dieses Spiel. Und jetzt fängst du wieder an zu rechnen bei dem Restprogramm von Wolfsburg. Die spielen jetzt gegen Gladbach. Die spielen dann in Freiburg während einer Europapokalwoche, während der beiden Halbfinals. Dann kommen die Bayern nach einem Ausscheiden oder Weiterkommen gegen Paris und dann in St. Pauli. Also da brauchst du jetzt nicht viel Fantasie zu sagen, Wolfsburg kann da 7, 8, 9, 10 Punkte holen oder sowas. Da bin ich ja ganz großer Bayern-Fan dann, wenn es gegen Wolfsburg geht. Also diese Situation unten ist jetzt wirklich durch diesen Sieg von Wolfsburg total zugespitzt, weil vorher haben alle gedacht, naja, die Relegation wird es mindestens sein, aber jetzt ist Wolfsburg auf jeden Fall auch wieder da.
Ja, und sie haben jetzt auch den mentalen Rückenwind. Also ich habe ja den Flutlichtfreitag gemacht mit Vater am Millerntor gegen den ersten FC Köln, im Übrigen mit die beste Atmosphäre, die ich diese Saison erlebt habe. Und als St. Pauli da geführt hat, da haben wir auf die Blitztabelle geguckt und es waren schon 7 Punkte. Also im Kopf haben sich die Wolfsburger schon mit einer Situation auseinandergesetzt, wo sie fast abgestiegen waren. Und dann fällt noch das Tor durch Waldschmidt und plötzlich sind es 2 Punkte durch diesen glücklichen Sieg an der alten Försterei. Und jetzt ist halt wieder alles drin. Du hast, wie du schon gesagt hast, am letzten Spieltag noch das direkte Duell gegen St. Pauli. Also für Wolfsburg ist das alles herausragend gelaufen.
Und wenn du gerade dieses Spiel ansprichst, dann möchte ich natürlich, Corny, bei uns ist das immer so, wir sprechen vorher die Themen ab und dann sage ich zu Mike, Mike, es gab wieder Leute, die sagen, wir haben wieder 20 Minuten über den FC gesprochen. Es ist wirklich unglaublich, wie dieser Mann das weiße Ballett einfach in jede Sendung reinhieft. Deshalb von mir ein Satz und bitte dann nur einer von dir auch, Mike. Also, dass am Freitagabend, ich habe das in der Südstadt in Köln geguckt, meine Tochter ist FC-Fan und hat gesagt, Papa, lass uns mal das Spiel zusammen gucken. Ich war noch nie so geistbock wie am Freitag, weil ich wollte natürlich auch nicht, dass St. Pauli gewinnt. In dieser Kneipe waren 300 Leute und irgendwann sagt meine Tochter zu mir, Papa, wie kann man denn so schlecht Fußball spielen? Also jetzt mal ganz im Ernst, das war ja ein Spiel, da gab es ja keine 2 Pässe am Stück, die irgendwo ankommen. Es gab auch keinen in der Kneipe, der dieses typische Köln-Gefühl oder sowas, also die waren alle dankbar, einen Punkt mitgenommen zu haben. Und am Ende muss man sagen, mein Namensvetter hat jetzt 5 Punkte aus 3 Spielen geholt. Aber wenn man ehrlich drauf guckt, die Leistungen sind eigentlich nicht besser als unter Kwasniok geworden. Es wird für den FC aber reichen, weil sie gegen Heidenheim das Heimspiel haben und wenn sie das gewinnen, und das werden sie gewinnen, dann sind sie bei 34. Und bei St. Pauli, das ist natürlich schon ein Rückschlag, trotz eines, eigentlich um den ersten Blick, Corny, leichten Restprogramm. Du spielst in Heidenheim, aber wir wissen auch, Heidenheim wird sich nicht ergeben. Dann spielst du gegen Mainz in Leipzig und eben gegen Wolfsburg. Aber St. Pauli schießt halt relativ wenig Tore. Das gehört dann auch zur Wahrheit und muss einen hohen Aufwand betreiben, um überhaupt mal ein Tor zu erzielen.
Also nochmal kurz zum FC. Mich hat das tatsächlich extrem überrascht, wie unkreativ sie nach vorne gespielt haben. Alexander Blessin hat im Vorfeld des Spiels gesagt, sie werden nur mit langen Bällen agieren. Und dann guckst du dir das Spiel an und es war wirklich original die einzige Idee, die sie hatten. Einfach langer Ball, Elmala, Ache, Kaminski irgendwie ins Spiel bringen. das Spielfeld Mittelfeld, das mittlere Drittel hat gar nicht stattgefunden beim ersten FC Köln. Sobald er in der Defensive einer den Ball erobert hat, kam langer Hafer. Das war die einzige Idee. Fand ich überraschend, nachdem sie gegen Werder Bremen eigentlich ein sehr starkes Spiel gehabt haben, wo sie sich viele Chancen erarbeitet haben, wo sie teilweise Chancenwucher hatten. Wirklich einer der schwächeren Auftritte. Und um das, was deine Tochter gesagt hat, Veggie, nochmal zu untermauern, einer meiner besten Kumpels ist FC-Fan. Der stand im Gästeblock und hat geschrieben, sag, dass es ein Sauhaufen ist. Sag es jetzt. ich hab's nicht gesagt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Satz, ich versuche das mal. Aber es war bodenlos, bewusstlos. Ich habe sowas selten gesehen beim 1. FC Köln, von meiner Lieblingsmannschaft. Und ich muss auch gestehen, was das für eine Diskussionen im Hintergrund sind, dass man sich allen Ernstes, weil René Wagner jetzt irgendwie mal so ein bisschen seinen Job gemacht hat, jetzt anfängt, ja, dass man über eine Vertragsverlängerung nachdenkt. Das passiert halt einfach auch nur in Köln. Und ich bin komplett bei Veggie. Wir sind ja schon gefühlt mit René Wagner. Eigentlich waren wir schon wieder auf dem Weg Richtung Europa. Jetzt nach diesem Spiel sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Und ich habe große Sorge, dass das gut geht. Weil am Ende des Tages ist hier noch nichts entschieden. Und wir wissen, wie es beim FC ist. Die Emotionen gehen nach oben, die gehen aber auch wieder direkt in die andere Richtung. Und das ist so fragil. Und diese Mannschaft, und jetzt kommen wir wirklich zu Spaß beiseite zum Punkt, ist fragil. Da kann mir niemand erzählen, dass René Wagner der Kabinenflüsterer war und dass er deshalb der beste Mann war, den man da nehmen konnte, weil er einfach den Zugriff auf die Mannschaft hatte. Augenscheinlich ist das nicht der Fall. Wäre es so, würde diese Mannschaft nicht diesen Fußball spielen? Dann hast du in einem Bild eigentlich diese Verunsicherung auch gesehen. Seit El Mala ist kaputt geredet worden, ist auf die Bank gesetzt worden, ist kaputt fertig gemacht worden von dem Lukas Kwasniok, ist auch verunsichert und du siehst, der nimmt sich den Ball für den Elfmeter und gibt ihn an Luca Waldschmidt weiter. Da siehst du in einem Bild, was in dieser Mannschaft los ist. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Und wenn man darauf nicht achtet, dann stehen wir am Ende auf einem Relegationsplatz und müssen gegen Elversberg ran. Kein schlechtes Finale zum Schluss. Aber will man das? Ich würde gern drauf verzichten.
Sehe ich aber ein bisschen anders mit dem Elfmeter.
Das
sehe
ich auch.
Gutes Zeichen. El Mala ist nicht der vorgesehene Elfmeterschütze. Waldschmidt ist der Elfmeterschütze. El Mala holt sich den Ball, verwirrt damit den Gegner und gibt ihm Waldschmidt. Das spricht für die Mannschaft. Und man kann dem FC alles vorwerfen, aber nicht, dass die Mannschaft in sich nicht stimmig ist. Also das sehe ich komplett anders. Und bei Wagner muss man auch sagen, wir sollten jetzt auch nicht zu hart mit ihm urteilen, weil du kriegst jetzt natürlich auch nicht irgendwie noch groß Spielkultur rein. Der muss punkten. Und das macht er. Punkt aus. Was in der nächsten Saison wird, ist was anderes. Aber das war einfach kein gutes Fußballspiel am Freitag. Ich glaube, somit kann man es dann auch bewenden lassen.
Richtig. Noch ist er ungeschlagen, ne, René Wagner. Und ja, tatsächlich, also das Said El Mala, ich habe gesagt, okay, hier gibt's jetzt nur einen, der diesen Elfmeter schießt. Er hat gegen Bremen schon getroffen. Natürlich nimmt sich Said El Mala jetzt den Ball. Und gibt ja auch Vereine, hier bei mir in der Gegend, wo es immer wieder öffentlich auf dem Platz zu Streitigkeiten kommt, wer jetzt den Elfmeter schießt. Said El Mala, das war offensichtlich von vornherein geplant, hat sich das Ding genommen. Vasil, einer der besten Elfmeterkiller der Bundesliga, vielleicht sogar der beste, da nochmal so eine kleine Verwirrung mit reingebracht. Und Waldschmidt kommt da rein, zeigt eine breite Brust, will das Ding haben. Das war der wichtigste Elfmeter der Saison für den FC. und nagelt den rein. Also das war ein positives Signal aus der Mannschaft.
Okay. So, jetzt möchte ich von euch beiden in grün gewandert und Mike ja auch immer kritisch. Also ich sag's von weg, erste Hälfte beim Nordderby war ausgeglichen. Es war eine unfassbar geile Atmosphäre im Stadion. Das ist eins der größten Spiele, das die Bundesliga hat. Abgesehen von diesen Idioten, die da die Toilette in Brand gesteckt haben. Das ist geistesgestört, da müssen wir ja überhaupt nicht drüber reden. Ich habe mich total gefreut, dass Glatzel dieses unfassbare Tor macht. Also wie der den da reinnagelt, das ist ja wirklich Weltklasse. Er hat auch seinen Wert gezeigt. Ich hoffe, dass er jetzt auch spielt. Zweite Hälfte müssen wir festhalten. Das war ein verdienter Werder-Sieg, so schwer mir das fällt zu sagen, weil der HSV irgendwann nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Für Werder auch angesichts des schwierigen Restprogramms ein fast überlebenswichtiger Sieg. Zwei Sachen nur, die mir jetzt dazu einfallen zum Spiel in der Rückschau. Rote Karte, würde ich gerne eure Meinung hören von Otele. Ich sage, das ist für mich eigentlich fast noch nicht mal gelb. Also der läuft Und der Puertas grätscht rein mit Risiko ohne Verluste und der steigt ihm auf den Fuß in einem normalen Laufstil. Also das hatte nichts mit der Niederlage zu tun. Die Niederlage ist verdient. Ich verstehe die rote Karte aber nicht. Und das Zweite, es scheint ja jetzt sich zu bestätigen, dass Vuskovic nicht nur eine Knieprellung hat. Und da muss ich wirklich sagen, wenn der jetzt bis zum Ende der Saison ausfällt, ist ja fast schon grotesk, dass man als Fan alle Berechnungen anstellt, um einen 18-jährigen Kroaten, der so überragend ist, aber der hat irgendwie alles zusammengehalten. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, weil diese Energie seit 5-6 Wochen, die der HSV die ganze Zeit ausgezeichnet hatte, dass die nicht mehr da ist. Was eigentlich nur noch Capaldo, Remberg und Heuer Fernandes und jetzt Glatzel, an denen du dich aufrichten kannst. Corny, gib mir irgendwo Hoffnung auf noch ein oder zwei Pünktchen, die wir noch brauchen oder den einen Sieg. Wo siehst du den?
Also könnte bei der Eintracht stattfinden. Ein Sieg braucht der HSV noch. Und tatsächlich, Vuskovic ist ja kein Geheimnis, dass er der absolute Leader in seinen jungen Jahren ist. Ich glaube, Wolfsburg, das Spiel hat er alleine entschieden. Und ja, tatsächlich, der HSV sind nur 5 Punkte. Sie leben noch gefährlich, wie so viele Mannschaften, die dann noch 5 Punkte auf dem Relegationsplatz haben. Gladbach wäre gerettet gewesen, wenn Amiri in 90+8 nicht noch die Bude macht. Also auch da ganz, ganz bitter. Aber der HSV holt doch normalerweise zu Hause noch die 2-3 Punkte, die du brauchst, oder, Veggie? Dass du dir keine Sorgen machen musst.
Immer Sorgen um den HSV.
Ist ja per se auch richtig, ist ja richtig. und die rote Karte, muss ich tatsächlich auch sagen, in einem Zeitalter vor dem VAR hätten wir über die Szene gar nicht mehr gesprochen.
Genau.
Die wär einfach passiert. Heutzutage gibt's das sogenannte Trefferbild und dann gucken sich die Schiedsrichter diese Szene nochmal an und sagen, oh, hier in diesem kleinen Frame, wo ich jetzt gerade nochmal hingespult habe, sieht es so aus, als würde er da auf dem Bein stehen. Und deshalb gibt's die rote Karte und ich habe auch den Eindruck, dass die Schiedsrichter aktuell so eine Taktik fahren, wo sie sagen, die schwerwiegendere Entscheidung ist die richtige und deshalb gebe ich rot. Also da eine 100% rote zu sehen, finde ich abenteuerlich. Also hätte er sofort rot gegeben, guckst du dir das Trefferbild an, darfst du es dann auch nicht zurücknehmen, weil es keine 100% Fehlentscheidung. Aber da rauszugehen, sich das anzugucken und den runterzustellen, fand ich schon sehr, sehr hart.
Ein Satz, der hat gelb gezückt, dann sagt der VAR, guck dir das an. Und das ist genau das Problem des VARs. Und das hat jetzt überhaupt, wie gesagt, gar nichts mit meinem Lieblingsclub zu tun. Natürlich findest du ein Bild, wo der auf dem Fuß drauf steht. Aber in der Dynamik des Spiels kann der nichts dafür, dass er auf seinem Fuß steht. Und deshalb finde ich diese Entscheidung falsch.
Sehr stellvertretend
für viele andere.
Ja.
Also, vielleicht nochmal eine 5 Cent dazu. Ich finde es Wahnsinn. Wir haben diese Diskussion. Ich glaube, in jedem Podcast, in jeder Sendung wird der VAR besprochen. Ich glaube, das ist jetzt langsam auch irgendwann auserzählt. Wir haben ihn und wir werden mit diesen Entscheidungen einfach leben müssen, solange es dieses Ding gibt. Insofern finde ich diese Diskussion dann immer auch relativ müßig. Aber
müssen wir, Mike, als Journalisten und Podcaster mit Reichweite nicht dafür kämpfen, dass dieses Ding wieder abgeschafft wird?
Danke, dass du es sagst. Weil das ist einer der größten, Streitpunkte ist zu viel gesagt, aber Diskussion zwischen Beggy und mir. Ich sage, lass uns das Ding doch einfach wieder abräumen.
Also ja.
Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Es hat augenscheinlich oder klar beweisbar den Fußball kaputt gemacht. Ob es in den Ergebnissen dann fairer geworden ist, ist eine ganz andere Diskussion. Fakt ist aber, da gibt es ja auch wiederum Statistiken, die sagen, es ist insgesamt fairer geworden.
Ja, aber von wem kommen die Statistiken?
Ne? So, bitteschön, genau, das ist der Punkt. Ich sage, es zerstört den Fußball, ich glaube, die Fanszene sagt es auch. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, würdest du jetzt das demokratisch abstimmen lassen, würde ich mal tippen, 80-82% sagen, lasst uns das Ding wieder in die Tonne treten.
Ja, und also bin ich mir auch relativ sicher. Und es wurde ja eingeführt mit der klaren Prämisse, es wird sich nur um diese ganz glasklaren Fehlentscheidungen gekümmert. Ja. Und inzwischen legen wir jede verdammte Szene auf den Seziertisch. Ja. Und die Schiedsrichter gehen raus in Situationen, wo du, wenn er einfach weiterlaufen lässt und wir gar nicht mehr drüber reden, dann wäre das in Ordnung. Der Fußball lebt zu 99% in Graubereichen und selbst diese Graubereiche untersuchen wir mit der Lupe. Und man muss auch sagen, selbst wenn er am Ende richtig liegt, killst du trotzdem die Emotionen im Stadion, weil der Ball ist drin und jeder weiß, ja, jetzt wird erstmal nochmal geguckt, ob vor 2 Minuten beim Pass der Kollege da auf außen im Abseits stand. Ja. Also der VAR, er sollte für mehr Gerechtigkeit sorgen, er sorgt nur für noch mehr Diskussionen und nimmt dem Spiel seine Emotionen. Und deshalb plädiere ich dafür im Sinne des Fußballs, wenn wir es nicht abschaffen wollen, auf ein Minimum reduzieren, dann nur noch auf die mathematischen Wahrheiten. Ball im Aus, ja oder nein. Spieler im Abseits, ja oder nein. Aber alles weitere, Handspiel, Foulspiel, all das, wo Menschen etwas beurteilen müssen, da soll er sich raushalten.
Genau, oder aber wir lassen ihn und dann halbieren wir das Honorar der Schiedsrichter.
Ja.
Oder?
Also naja, für die ist es ja auch nicht ganz einfach.
Ja, was heißt ganz einfach? Die sind enteiert. Das ist nicht nur ganz nicht nur einfach, sie sind enteiert. Am Ende ist es.
Nein, auch für die Zuständigkeiten. Ein Satz noch da zum Schluss. Bevor wir auf Gladbach kommen, da müssen wir nämlich auch noch kurz drüber reden. Ich habe letzt vom Gesetz der hohen Zahl gesprochen und das stimmt auch. Ich war immer ein Befürworter. Ich habe gesagt früher, ich würde mir ein VAR wünschen, weil ich fast davon ausging, dass es keine krassen Fehlentscheidungen mehr gibt. Es gibt sie immer noch, es gibt sie sicher weniger, aber es stimmt natürlich, wenn du in einer Saison 200 Fehlentscheidungen hast, dann werden die wahrscheinlich relativ ausgeglichen auf die Bundesliga verteilt. Es gibt ganz krasse Fehlentscheidungen, da wird dann auch eine Mannschaft klar benachteiligt. Aber wenn du nur noch 20 krasse Fehlentscheidungen pro Saison hast, dann ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass es den ein oder anderen Club schlimmer trifft, weil einfach viel weniger dieser extremen Entscheidungen falsch sind. Und von daher bin ich mittlerweile auch dafür zu sagen, es ist zwischen den Zuständigkeiten der Instanzen, Schiedsrichter und VAR oder dieser, der im Keller sitzt, das ist einfach nicht mehr richtig geregelt, das kriegst du auch nicht mehr hin. Und ich bin mittlerweile, muss ich sagen, so weit, dass ich auch die Meinung vertrete, es wäre besser, wir hätten ihn nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass er zurückgenommen wird.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht führen genau solche Gespräche und das Ganze immer wieder zu thematisieren dazu, dass dafür ein Bewusstsein geschaffen wird, dass ja der VAR eben das Ziel verfehlt hat. Setzen 6, es ist wirklich nervenaufreibend und es macht weniger Spaß, Fußball zu gucken.
So, jetzt noch ganz kurz die Frage nach Borussia Mönchengladbach an euch beide. Gestern, du hast es gesagt, Corny, eigentlich in Minute 97 war die Borussia gerettet. Ja. Dann dieser unfassbar dämliche Elfmeter, das muss man natürlich so sagen. Und ich habe auch mit vielen Gladbach-Fans geschrieben, ja auch ein großer Rautenverein. Und die nervt so ein bisschen, diese Angst in den Heimspielen. Sie hatten gegen Union einen mutigen Auftritt, sie waren gegen St. Pauli souverän. Und gegen Heidenheim und Mainz betteln sie praktisch ums Gegentor, spielen mit wenig Ballbesitz zu Hause. Und ich habe so das Gefühl, selbst wenn es gut geht, und ich habe das immer schon gesagt, ich will, dass Gladbach in der Bundesliga bleibt. Ganz großer Verein, der dahin gehört. Ich glaube nicht, dass es über den Sommer hinaus mit Eugen Polanski weitergeht. So leid mir das tut, weil ich die Geschichte einfach geil fand. Wie empfindet ihr das?
Ich sehe das ähnlich wie du. Also, dass Borussia Mönchengladbach auch gegen diese Vereine Probleme hat zu Hause, ist schon verrückt. Sie hat es nie geschafft, mal so wirklich Konstanz in den Erfolg zu bekommen. Dementsprechend jetzt zittern bis zum Schluss. Und was so stellvertretend dafür steht, ist diese 90 plus 7, die Minute, Venis auf dem Weg raus zur Eckfahne am 16-Meter-Raum-Eck. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, Engelhardt irgendwie reinzugehen. Und dann tritt er ihn da auf dem Fuß. Das war einfach nur ein Geschenk, wo jeder gesagt hat, ey, das hier ist gerade der Klassenerhalt. Und dann reißt du dir das Ganze so ein, das steht tatsächlich symbolisch für die Saison von Borussia Mönchengladbach. Ich finde die Geschichte mit Eugen Polanski auch mega. Er hat ja auch großen Rückhalt, er ist ein emotionaler Typ. Ich finde ihn eigentlich geil an der Seitenlinie. Aber rein spielerisch muss da selbstverständlich mehr kommen, wenn du jetzt die Klasse hältst.
Auch ich unterschreibe das, die Geschichte ist grandios. Die werden jetzt die Saison logischerweise mit ihm zu Ende spielen. Ich glaube, das steht außer Frage. Ich glaube, man hätte ihn vielleicht auf der Strecke dann ein bisschen früher ersetzen können. Was mir aber so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Was mir fehlt, ist, dass bei einem Traditionsverein wie Gladbach, aber auch bei Werder Bremen übrigens, dass die Struktur ein Stück weit fehlt, dass du nicht das Gefühl hast, dass da mit Hand und Fuß nachhaltig gearbeitet wird, dass vielleicht auch das Geld fehlt. Also es gibt so ein paar Parameter, die mir nicht klar sind. Warum steht so eine Mannschaft überhaupt dort, wo sie steht, beziehungsweise so ein Verein? Warum ist es so, dass man mit dem Produkt, haben wir immer gesagt, mit Seoane, warum hat man da so lange gewartet? Es ist insgesamt so eine Gemengelage bei Gladbach auch, wo du dir die Frage stellst, so ist das tatsächlich gutes Management oder was braucht es dafür? Hat man Schröder geholt, ich glaube, mit Sicherheit guter Mann. Die Frage ist aber auch, kann er da jetzt das wieder aufbauen, was zum Beispiel in den ersten Jahren Eberl auch dann erreicht wurde? Fragezeichen.
In Gladbach ist die Argumentation gar nicht so einfach. Das fing in der Endphase Eberl an. Der hat 9 Jahre einen überragenden Job gemacht. Dann hat er den Blick für die Kabine verloren. Corona kam dazu. Man hat sehr im eigenen Saft gekocht. Man hat gehofft, dass das mit Polanski besser wird. Man darf sich auch die Frage stellen, warum bist du eigentlich ohne Euphorie mit Seoane in die Saison reingegangen? Aber insgesamt muss ich sagen, ist es vielleicht kein ausgewogener Kader. Aber mit dieser Mannschaft solltest du auf jeden Fall nicht absteigen. Und dass jetzt so die Angst um sich greift, dass du selbst in Heimspielen gegen Heidenheim und Mainz, die unter der Woche völlig zerpflückt wurden in Europa, nicht versuchst, offensiv zu spielen. Das muss einem, glaube ich, schon Sorge machen, ein bisschen als Borussia-Fan. Und auch die haben ein sehr anspruchsvolles Restprogramm, muss man ehrlich sagen.
Habt ihr das gesehen? Ich finde es ja geil, wie humorvoll die Fans mit der Borussia umgehen. Die Choreografie: haben euch ewige Treue geschworen und dabei den Verstand verloren. Und dazu ein Bild von Alex von Clockwork Orange, wo so die Augen geöffnet bleiben. Also wir müssen uns das leider ein Leben lang angucken, was ihr da unten auf dem Rasen fabriziert. Musste ich herzlich lachen.
Ja. Schön, dann haben wir die Bundesliga in Gänze abgeräumt, würde ich sagen.
Ja, oder? Pass auf, ich fange jetzt an, weil ich habe noch genau 5 Minuten, aber ich möchte erst von Corny wissen, wie sehr er sich aufs Ruhr- oder Revierderby im nächsten Jahr freut. Schalke ist durch, sage ich schon seit Rückrundenbeginn.
Ja, ich freue mich da wirklich sehr drauf, muss ich sagen, wobei es natürlich nicht mehr diesen Charakter von damals hat. Damals lebte das Spiel ja auch davon, du hast 3 Wochen vorher drüber geredet, du wusstest nicht, wie es ausgeht und jeder kann dem anderen auf dem Weg nach oben so richtig wehtun. 2 Vereine, die sich auf Augenhöhe immer wieder getroffen haben. Und inzwischen ist es ja wirklich so, da kommt ein Verein, der deutlich, deutlich über dem anderen steht. Der BVB hat in diesem Spiel was zu verlieren. Und Schalke, sofern sie denn aufsteigen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus, kann nur gewinnen, dieses Derby. So war es ja in den letzten Jahren auch immer. Ich meine, du kannst ja als Dortmunder, so traurig das ist, das ist ja, 3 Punkte sind ja Pflicht. Du kannst ja nicht so richtig stolz sein, wenn du mit deinem Spieleretat 1-2-0 gegen Schalke gewinnst. Das wird ja von dir erwartet. Nur Schalke kann in diesem Spiel, finde ich, wirklich was reißen. Und ich bin da sehr gespannt, wenn Dortmund mal wieder nach Schalke fährt. Die Atmosphäre da in diesem Stadion, die wird dann einmal mehr überkochen. Ja, für die Bundesliga ist das überragend, wenn das Derby zurückkommt.
Dann habe ich aber auch noch eine Frage. Ich habe ja mir vorgenommen, schon letztes Jahr eigentlich Elversberg hoch zu quatschen in die erste Liga. Deshalb an dich die Frage, wie fühlt es sich an, wenn Elversberg in der ersten Bundesliga ist und dann von hinten das Feld aufflügt?
Also es ist ja so, dass man wirklich alle Hüte ziehen muss vor Elversberg. Was da passiert, jeder hat sie, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz oder zumindest im Tabellenkeller gewähnt, nachdem was da im Sommer passiert ist. Trainer weg, die Stammspieler weg. Aber Ole Boog hat es dann irgendwie wieder geschafft, da eine Truppe zusammenzustellen, die abermals mit den ganz großen Traditionsvereinen da oben mitspielt. Ich persönlich weiß natürlich auch, dass die Bundesliga davon lebt, dass wir da große Vereine mit Strahlkraft haben. Und ich gönne es immer diesen Vereinen wie Heidenheim und Elversberg, wie gesagt, allerhöchsten Respekt davor. Aber ja, die grundsätzliche Attraktivität der Bundesliga steigt natürlich nicht mit Vereinen wie Paderborn oder Elversberg, so toll sie auch arbeiten. Ja, oder?
Absolut, absolut d'accord, bin ich bei dir. Das macht die Arbeit von Paderborn und Elversberg nicht schlechter. Das ist herausragend. Genau. Ich habe Paderborn am Samstagabend gesehen, mit welchem Selbstvertrauen die von einer unfassbaren Kulisse, 130. Geburtstag von Hannover 96, der strahlenden Fußballmarke, wie Mike es immer sagen würde, aufgetreten sind. Das nötigt mir allen Respekt ab. Wir haben auch schon mal darüber geredet, Corny, was der Standortvorteil von solchen Orten ist, weil wenn Elversberg 8-mal verliert, dann steht kein Mob am Zaun. Das ist halt einfach so, wenn du dann noch gut arbeitende Trainer hast. Aber klar, ich würde mir schon grundsätzlich auch Schalke, Lautern, Karlsruhe, Hannover, Nürnberg, sowas würde ich mir für die Bundesliga wünschen. Und das diskreditiert die beiden anderen Mannschaften nicht.
Und die denken sich, und sowohl Elversberg als auch Paderborn denken sich natürlich, was ihr euch wünscht, das ist uns sowas von scheißegal.
Sie werden, genau, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja eher das Rosamunde Pilcher des Fußballs und auch bekannt dafür in diesem Podcast. Und deshalb ist es ganz klar, wer Manuel Neuer, wer sich für Manuel Neuer in den Staub schmeißt, wer Wale mag, der braucht logischerweise einfach auch für die Harmonie Elversberg in der Bundesliga. Das ist irgendwie eine Gleichung, die euch doch einleuchten
muss. Ich zeige noch mal auf, weil ich ganz gerne noch zwei Sachen loswerden würde. Pellegrino Matarazzo hat den spanischen Pokal gewonnen gegen meinen Club Atletico Madrid im Elfmeterschießen. Atletico hatte Chancen ohne Ende vor der Verlängerung, aber trotzdem Respekt an Rino, der ja in Deutschland, finde ich, auch manchmal so ein bisschen kritisch gesehen wurde. Also der macht da einen Riesenjob. Der hat die vor der Abstiegszone übernommen, ist jetzt Siebter und gewinnt den Pokal. Chapeau. Und eins würde ich euch noch, vor allen Dingen den Jungen allen, wünschen. Guckt euch mal José Santa María an. Die weiße Wand vom Weißen Ballett. Im Alter von 96 unter der Woche verstorben. Ich glaube, viermal die Champions League, also den Landesmeisterpokal mit Real gewonnen. Für Uruguay in der Weltauswahl 54 nach dem Turnier in der Schweiz. Spanischer Nationaltrainer, das war nicht so erfolgreich. Aber vorne waren Puskas und Di Stefano und hinten war die weiße Wand. Und ganz im Ernst, an wem alles so abprallt, auch dieses Fragengewitter heute hier, muss ich jetzt sagen, das ist bei uns auch immer so, der eine hat immer Zeitdruck, bei dem anderen stürzt der Computer ab. Corny, ganz ehrlich, das war ein überragender Auftritt von dir. Du bist für mich, ich sage es ungern, die grüne Wand aus Dortmund. Zieh dieses Ding aus, mich hier so zu produzieren, ist Wahnsinn.
Also ich werde mich jetzt zur Kaffeemaschine begeben und dann werde ich erstmal die weiße Wand von Madrid googeln und ein bisschen in die Fußballhistorie Spaniens eintauchen. Freue ich mich sehr drauf. Sehr schön hier gewesen zu sein, Leute. Hat Spaß gemacht.
Sehr, komm gerne wieder und gerne auch länger als eine Viertelstunde. Wir sind nähern uns den anderthalb Stunden und dementsprechend vielen Dank fürs Kommen und sehr viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast.
Euch auch. Danke euch, Leute.